Nobody knew that healthcare could be so complicated. 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 Complicated.
Salut und herzlich willkommen zur Gesundheit macht Politik Episode 124 mit der Aufnahme am 5.5.2024. Wieder Mikrofon für euch und die insbesondere bei dieser Episode mal wieder Leistungsträgerin des Podcasts, die Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Hi Claudi.
Hallo.
Und der Podcastarzt Pascal Nolerik. Hi Pascal.
Hi. Ich dachte jetzt, du redest tatsächlich jetzt hier mit von PAPND.
Ja, das hatte ich doch euch mal vorgeschlagen mit den ganzen Ps. Ich wäre ja 3 PS, hatte ich ja schon mal gesagt, aber das will ja keiner. Ja. Euer Podcast-Pfleger Philipp Schunk ist auch dabei. Salut allerseits. Claudi, was steht denn auf dem Plan?
Wir haben News, wie immer, und diesmal News zum Sachverständigenrat. Der hat nämlich ein neues Gutachten herausgebracht mit dem Thema Fachkräfte. Wir haben kurz was dabei zur 10. Empfehlung der Regierungskommission mit dem Thema sektorenübergreifende, ich habe sektübergreifende Versorgung geschrieben.
Auch nicht. Das ist vielleicht auch besser.
Genau, und in den kurzen News haben wir nochmal einen bunten Blumenstrauß und natürlich auch ein bisschen was zu Krankenhaus und so weiter. Genau, und im Interview haben wir uns diesmal dazu entschieden, das Medizinforschungsgesetz einmal näher zu beleuchten, beziehungsweise eine konkrete gesetzliche Neuregelung daraus. Und dazu sprechen wir mit Professor Georg Schmidt. Er hat den Vorsitz des Arbeitskreises Medizinischer Ethikkommission und wir haben ihm die Frage gestellt oder diskutieren darüber, mit dem Plan, der in dem Gesetz vorgesehen ist, eine Bundesethikkommission zu erstellen, was er denn davon hält und wie er das so einschätzt. Im Murks hat Pascal diesmal eine brandaktuelle Studie mitgebracht, und zwar geht es um das Thema Koloskopie. Und je nachdem, welches Ergebnis sozusagen die erste hat, wann denn dann sozusagen die nachfolgende wieder gemacht werden soll. Und wir haben auch wieder eine Kontaktanzeige dabei. Aber ja, erstmal zu uns. Pascal, wie geht's dir denn?
Ja, ist immer noch relativ viel und sehr voll gerade, so dass ich mit Hoffnung auf die kommende Woche blicke, weil da ja sich der Feiertag drin verbirgt und ich dann an dem folgenden Freitag auch tatsächlich frei habe, auch wenn sich das frei vermutlich in nicht so viel freie Zeit umwandeln lässt, weil da meine zweite Tochter Geburtstag hatte. Also alles, was noch Ding offen geblieben ist, genau dann an diesem freien Tag erledigt werden, zur Vorbereitung des Geburtstages oder so. Aber naja, so ist es. Aber ja, irgendwann wird es auch wieder besser. Wie ist es bei dir, Claudia?
Ja, ich konnte diese Woche doch, also ich habe auch viel rumgewerkelt, aber war eben sehr viel draußen. Wir haben jetzt ein Tomatenhaus im Garten. So, das ende ich jetzt aber auch mal hier, sonst wird es wirklich ein Garten-Podcast.
Ja, den mache ich gleich weiter.
Auch, sehr gut, sehr verheißungsvoll auf die nächste Woche, weil bei mir ist nicht nur quasi der Freitag dann frei, sondern schließt sich auch noch eine Woche Urlaub an. Ich werde den ersten Kletterurlaub meines Lebens verbringen. Also wenn das Wetter mitspielt, dann geht es an den Fels. Das ist ja in der sächsischen Schweiz immer so ein bisschen. Da muss man ja immer noch ein paar Tage warten, wenn es dann geregnet hat, dass man dann auch wirklich wieder ran kann, dass der Sandstein nicht ausbricht. Also ja, Daumen gedrückt, dass das Wetter gut ist.
Und dass hier nichts passiert.
Genau. Helm ist gekauft.
Sehr schön.
Alles da.
Gartenpodcast Teil 2. Das Shishi Odoshi ist leider immer noch in der Mache. Es ist echt komplizierter,
als ich gedacht habe. Ich wollte schon fragen, wie es jetzt läuft damit.
Nee, ich kann euch gerne sozusagen so Bilder des Fortschritts oder des eben fehlenden Fortschritts, weil einfach Leben halt ja auch stattfindet parallel. Und sagen wir so, ich wollte ja auch so, es soll ja nicht irgendwie Leitungswasser, sondern soll Regenwasser, das muss erstmal dahin geführt werden. Es sollte eigentlich, aber das ist gescheitert, es sollte eigentlich solarbetrieben sein, diese Pumpe. Aber das ist so ein Krampf. Also ist mehr Aufwand, als es dann wert ist wahrscheinlich. Nächste Woche bin ich auf der Insel Riems. Also ich nehme eine Episode des One Health Podcasts auf und kriege dann wahrscheinlich von der Hostin, von der Moderatorin, eine kleine Führung durch das Friedrich-Löffler-Institut. Bin ich cool. Gespannt.
Mhm. Wo ist Riems?
Greifswald. Quasi
hab ich
drüber.
Noch nie gehört. Okay, spannend.
Und dann hatte ich eine, und ich muss sagen, ich bin ja wirklich, also hier, Freundeskreis gehen immer zum Krankenhaus, wenn irgendwas ist, ne? Also Kleinigkeit am Wochenende gehen sie alle zum Krankenhaus und ich mache denen immer klar, nee, ruf doch 116, 117 an und bla bla bla. Ich habe es versucht, also meine Mutter stellt sich Verdacht auf, ist es jetzt Frozen Shoulder? Also die hatte einfach Schmerzen, konnte den Arm nicht mehr bewegen, als sie morgens aufstand. Natürlich passiert das immer am Wochenende. Und ich habe es versucht mit der 116, 117, aber echt nach einer Dreiviertelstunde Warteschleife. Ne? Also man wird erstmal abgefragt und die Fragen zielen alle darauf, ist das jetzt lebensbedrohend oder nicht? Mhm. Und das war es natürlich alles nicht. Und deswegen ist man natürlich in der Warteschleife ganz weit unten, aber dann irgendwann war es dann einfach zu doof, weil auch da geht es wahrscheinlich viel, zumindest aus Berlin so, das nächste Krankenhaus ist halt wirklich meistens um die Ecke, ne? Und da waren wir dann auch sofort dran. Das ging dann zum Glück ziemlich schnell. Naja, aber ich habe es versucht mit der KV, aber ist nicht.
Wart ihr denn da dann beim ärztlichen Bereitschaftsdienst oder in der Notaufnahme?
Nur
das wäre ja auch noch die andere Option.
Das gab es bei dem Haus, gibt es das gar nicht.
Es gibt ja eine, ich weiß jetzt nicht, kann ja auch einen Cut reinsetzen, ne? Aber am Vivantes oder im Unfallkrankenhaus im
Bereitschaftsdienst
geben. Ne?
Genau, das war die andere Variante. Als ich dann schon in der ersten Hilfe saß, habe ich dann die 116117.de parallel versucht. Und die hat dann tatsächlich nach einer Viertelstunde rumklicken die Empfehlung gegeben, gehen Sie doch zu einem KV-Bereitschaftsdienst. Und das war halt sozusagen, keine Ahnung, drei Krankenhäuser weiter. Es wäre dann auch eine Option gewesen, aber.
Genau, ich meine, die machen ja meistens die. Das ist ja das, wo ich dann manchmal auch sitze und das reicht ja oft zur Einschätzung, ne?
Genau. Also
für alle hier, die es besser machen wollen.
Genau. So, genug der Vorrede. Ab zu den News. Wer startet denn?
Ich lege los mit dem Sachverständigenratsgutachten. Und zwar hat der Sachverständigenrat zur Gutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und der Pflege, wie jetzt ja neu heißt, ne, diesem ergänzten Namen, hat am 25.04., also kurz nach unserer letzten Episode, sein neuestes Gutachten vorgestellt. Das heißt, Fachkräfte im Gesundheitswesen, nachhaltiger Einsatz einer knappen Ressource. Und da, ich finde das Zitat von dem Sachverständigenratsvorsitzenden Halleck fasst das Gutachten eigentlich ganz gut zusammen. Ich zitiere immer, im internationalen Vergleich stehen, bezogen auf die Einwohnerzahl im deutschen Gesundheitswesen, relativ viele Beschäftigte zur Verfügung. Dennoch sind eindeutige Versorgungsengpässe festzustellen. Dies weist auf strukturelle Defizite im deutschen Gesundheitssystem hin.
Surprise.
Könnte man so das Gutachten auch einreichen? Das stimmt, ja. Wir haben eigentlich, oder jetzt weiß nicht, ob wir jetzt hier nicht sagen, dass wir zu viel oder zu wenig Personal haben, aber wir haben eigentlich relativ viel im Vergleich.
Andere Länder
kommen offensichtlich damit hin. Also trotzdem haben wir ja Situationen, das kennt jeder, wo wir das Gefühl haben, die Versorgung ist nicht adäquat. Und das heißt, da muss irgendwas strukturell falsch sein. Ja. Genau. Mhm. Und dann wird unter anderem Diverses aufgemacht, und zwar strikte Sektorentrennung, Überkapazitäten im stationären Sektor, Doppelstruktur und ein fehlendes bzw. unentwickeltes Primärversorgungssystem. Alles Punkte, die wir schon kennen. Wir gucken mal ganz kurz. Ich fand eigentlich von der Länge ganz machbar. Ich glaube, das waren so 330 Seiten oder so. 332 Seiten. Naja, für andere, also ich haben, glaube ich, schon längere Sachverständigenratsgutachten hingelegt bekommen, sage ich mal. Genau, zumal es ja auch mal eine Kurzversion davon gibt. Und wir blicken jetzt hier mal noch ganz kurz auf die empfohlenen Maßnahmen. Da habe ich auch jeweils nur ein paar rausgegriffen. Ah ja, vielleicht ganz interessant noch für den Beginn, für alle, die so ein bisschen tief reinblicken wollen. Es gibt drei Fachkräftegruppen sozusagen, die sie sich ein bisschen genauer anschauen. Und zwar Pflege sozusagen, die ärztlichen Bereich und die medizinischen Fachangestellte. Also wer da mal ein bisschen tiefer reinschauen will, das lohnt sich da, die Situation zu betrachten. Jetzt gehen wir mal auch zu den Maßnahmen, und zwar werden die unterschieden nach Maßnahmen zur Erhöhung des Angebots an Personal, zur Reduktion der Nachfrage nach Personal und zur Struktur. Und im Grunde genommen sind das Dinge, die insgesamt auch, glaube ich, schon diskutiert werden, nämlich die Erhöhung des Angebots quasi durch eine gezielte Professionalisierung der Akademisierung der Pflege. Ich greife da jetzt jeweils einzelne Punkte raus, das sind natürlich viel mehr, die da kommen. Ja. Dinge, die das schon lange diskutiert werden, dass das diesen Beruf attraktiver machen kann und dann auch vielleicht dazu führen kann, dass es mehr Personen in diesem Beruf verweilen oder eben auch diesen Beruf erst ergreifen. Dann auch ganz interessant, dass sie das hier so prominent aufgreifen, stärkere Steuerung der fachärztlichen Weiterbildung. Also, dass nicht jeder einfach diesen Facharzt oder Facharzt machen kann, den man möchte. Ja, das wird daran durchaus andiskutiert. Dann zur Reduktion der Nachfrage, zwei Empfehlungen. Na, klar, ganz starker Fokus auf die Prävention auch von Pflegebedürftigkeit und Health-and-Out-Policies-Ansätze, also viel präventive Angebote, dass weniger kurative Angebote angenommen werden müssen oder nachgefragt werden müssen. Und auch die Reduktion von Überversorgung und nicht indizierten Leistungen. Zur Struktur noch zwei Empfehlungen, die ich rausgegriffen habe, und zwar einmal die notwendige Reduktion stationärer Belegungstage mit dann ja auch geringerem Personalbedarf. Und was ja auch deutlich aufgreifend ist, die Notfallreform, dass das reformiert werden müsste, weil das ein sehr ineffizientes System ist. Im Grunde genommen hat mich jetzt nichts davon überrascht. Das sind meiner Einschätzung nach weitestgehend oder alles eigentlich Punkte, die bereits diskutiert werden. Mir hat da jetzt im Vergleich zu anderen Sachverständigenratsgutachten noch so eine prägnante neue Botschaft gefehlt, abgesehen davon, dass es jetzt eben auch der Sachverständigenrat empfiehlt, was ja nicht schlimm sein muss. Ja, es ist eben eine gute, konsistente Zusammenfassung der Probleme und der Problemanalyse und das, was man daraus machen sollte. Aber vielleicht habe ich da auch da den springenden Punkt überlesen. Das ist auch gut möglich.
Aber ich schätze das ähnlich ein. Und wenn ich also direkt daran anknüpfen darf, ähnlich ist es ja auch so mit der 10. Stellungnahme und Empfehlung der Regierungskommission, die ja jetzt am vergangenen Freitag rausgekommen ist. Ich finde, die greift da auch sehr gut mit rein. Also das Thema ist Überwindung der Sektorengrenzen des deutschen Gesundheitssystems. Und auch die habe ich gelesen und dachte mir so, oh, pff. Also es ist halt einfach nicht viel neu. Man hat da sehr viel schon gehört. Die Ausgangsbefunde sind ja immer wieder ähnlich. So. Und ich meine, gut, vielleicht läuft man jetzt so die Strategie, immer wieder so das zu wiederholen, ne? Weil ich meine, ich glaube, das ist ja oft genug jetzt auch schon aufgeschrieben. Die Umsetzung ist ja dann manchmal schwierig, oder sehen wir ja gerade auch. Genau, wenn ich ganz kurz zusammenfassen kann, was in der 10. Stellungnahme drinsteht, das ist sozusagen der Hauptfokus, würde ich jetzt mal sagen, liegt auf den Level 1i-Kliniken. Wer sich vielleicht noch erinnern kann, in der 3. Stellungnahme der Regierungskommission wurde ja so eine Level-Einteilung der Kliniken vorgeschlagen. Die wurde ja dann ja mit großem Getose wieder abgeschafft und also man ist sozusagen den Forderungen der Länder da entgegengekommen. Deswegen, ja, finde ich es jetzt fast hier ein bisschen altbacken, ja, Level 1i jetzt hier wieder so aufzuführen. Sie werden auch sektorenübergreifende Versorger genannt. Aber das war sozusagen, oder war die Regierungskommission noch schuldig, da sozusagen nochmal eine Konkretisierung zu liefern? Wie sehen die genau aus? Wie soll die Finanzierung geregelt werden? Weitere, also sozusagen, wie geht da der stationäre und der ambulante Bereich ineinander auf? Da hatten wir jetzt nochmal so eine Einteilung in Fachgebiete ohne drohende Unterversorgung und Fachgebiete mit, also drohende in Klammern, Unterversorgung aufgemacht und da nochmal zwei Ansätze verfolgt. Es soll dann auch sozusagen regionale Planungskonferenzen geben, die über die einzelnen Vergütungen dann verhandeln und so weiter. Also ich will da jetzt gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Das ist sehr, finde ich, sehr komplex, wie dieses ja, Konstrukt Level 1i-Klinikum beschrieben wird. Ich habe ein Bild vor Augen, aber das, finde ich, kann auch sehr wechseln, was jetzt da nun zu regeln ist und so. Es ist natürlich schon die Frage, so eine Sektorengrenze aufzuheben, die sich ja in ganz, also fast ja in allen, ne, also Vergütungen und so weiter, Personalstruktur widerspiegelt, ist natürlich auch nicht einfach, das muss man schon auch sagen. Also als kurzfristige Maßnahme ist sozusagen diese Level 1i-Kliniken, ich sag mal, ja, vorrangig beschrieben. Weiterhin geht es dann nochmal in den kurzfristigen Maßnahmen, geht es darin, ja, gibt es nochmal Neuerungen zur ambulanten spezialfachärztlichen Versorgung. Es soll überlegt werden, die doppelte Facharztschiene auch aufzulösen. Es wird empfohlen, die Hybrid-DRGs weiter auszubauen und das Belegarztsystem zu stärken. Ja, das würde ich jetzt mal so ganz grob zusammenfassen und auch, und das deckt sich ja wieder auch mit dem Sachverständigenratsgutachten, die primärärztliche Versorgung zu stärken, sozusagen so ein Gatekeeping-System mehr durchzusteuern durch das System, um dann eben die Ineffizienzen zu beheben. Aber auch hier findet man an mehreren Stellen auch eine Ausweitung der pflegerischen Kompetenz, eine Aussprache für interprofessionelle Zusammenarbeit. Und ja, einen Punkt möchte ich noch rausgreifen, den ich auch spannend finde. Es wird hier auch vorgeschlagen, ja, sozusagen ein oder die sektorenverbindende Versorgung künftig vielleicht auch über Regionalbudgets zu finanzieren, also quasi so ein neues Vergütungsmodell. Und da gab es vor einigen Wochen auch von der AOK so ein Positionspapier, die da nochmal auch darauf reagiert haben, dass die Gesundheitsregionen aus dem GVSG wieder rausgefallen sind, die sozusagen dann nochmal ein umfassendes Papier veröffentlicht haben. Da hagelt es jetzt auch massive Kritik, hauptsächlich aus den neuen Bundesländern. Ja, ich habe den Link in die Shownotes gepackt. Link in die Ärztezeitung gepackt. Den Link in die Shownotes gepackt. Aus der Ärztezeitung, genau. Also auch da, ne? Also ich finde jetzt auch, ähnlich wie beim Sachverständigenratsgutachten, wenig Neues und direkt schon wieder ganz viel Diskussion darüber.
Ja, wobei ich vielleicht auch nochmal kurz sagen muss, man muss ja auch nicht immer nur neue Ideen haben, ne?
Genau, das, nö, absolut. Genau,
aber dann muss man, also vielleicht ist ja auch eine Option, einfach wirklich einen guten Vorschlag zur Implementierung aufzumachen, weil das haben wir ja schon, oder diskutieren wir ja eigentlich, seit es diesen Podcast gibt, dass es viele Grundgedanken ja schon da sind, aber es ja dann oft an der Implementierung scheitert und jetzt nicht nur bei wissenschaftlichen Erkenntnissen und Umsetzungen in Leitlinien und Praxis, sondern auch bei eben allem Politischen eben auch. Aber gut, wir haben noch eine letzte kurze eine letzte kurze, größere News, bevor es zu den Kurznews geht. Und zwar zum Vorstoß neuer Regeln zur Organspende zu erlassen. Und zwar in dem Fall geht es um Nierenlebendspenden. Also ja, wenn eine lebende Person, man hat ja üblicherweise zwei Nieren, davon eine spendet, man kann mit einer gut auskommen, sofern dann beide Nieren gesund sind. Und bisher ist es so, dass man natürlich, wenn es grundsätzlich passt, jemand anderem aus dem, weiß ich nicht, jetzt, wenn jetzt meine Frau eine Niere benötigen würde und das grundsätzlich passen würde von unserem Set, dann dürfte ich die sozusagen spenden. Da besteht ein entsprechendes Näheverhältnis. Ein bekanntes Beispiel dafür ist ja unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der seiner Frau ja auch eine Lebendniere gespendet hat. Und gleichzeitig geht es aber auch, dass über Kreuz gespendet werden kann, weil natürlich viele Leute auf einer Warteliste stehen und dementsprechend gibt es schon mal Kompatibilitäten zwischen, ich sag mal, dem einen Paar, wo jemand bereitwillig wäre zu spenden, aber dass eben das Organ für die zu spendende Person dann nicht passen würde, für die empfangende Person gleichzeitig bei einem anderen Paar, das aber bestehen würde. Die dürfen aber nur dann über Kreuz spenden, das ist alles so ein bisschen kompliziert, ne? Wenn ein entsprechendes Näheverhältnis besteht. Ja, das eben, damit man jetzt nicht sagt, pass mal auf, die Niere von deiner Frau wird doch passen. Ich weiß, wir stehen uns nicht diesem Jahr, aber mir ist es super wichtig, ich zahle 25.000 Euro oder keine Ahnung. Ja? Also, dass da nicht irgendwelche monetären Anreize gesetzt werden oder so. Ich habe gesehen, das passt ja. Ich habe aber gesehen, ihr habt, keine Ahnung, viel Geld und wir wollen Geld dafür, dass ihr irgendwie uns das, dass wir diesen Nierentausch machen sozusagen. Also diese Kommerzialisierung, dieser Organhandel, der sollte mit diesem Gebot der Nähe verhindert werden. Und da kann man jetzt drüber diskutieren. Also ethisch, moralisch sicherlich grundsätzlich richtiges Anliegen, dass Organhandel und Kommerzialisierung verhindert werden sollen. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass das natürlich über Kreuzspenden eingeschränkt hat und dementsprechend soll das demnächst auch ohne Näheverhältnis möglich sein. Das wird deutlich mehr also möglich sein und es sollen auch anonyme Nierenspenden möglich sein. Also jemand, der eine Niere spenden möchte, kann einfach eine Niere spenden, ohne zu wissen, wohin sie geht und damit also auffällig werden bezüglich, weiß ich nicht, Geldverdienst oder so etwas. Ne? Es gibt andere Länder, da gibt es das schon, also jetzt nichts, was Banners wissen, das geht woanders und das funktioniert auch. Genau, und das könnte tatsächlich nach Expertenschätzung vielleicht so bis zu 100 zusätzliche Spenden pro Jahr bringen. Ne? Das ist eine relevante Zahl, weil aktuell werden so um die 600 Nieren pro Jahr transplantiert, sprich 100 mehr. Das ist schon, wäre schon eine deutliche Steigerung. Aber na gut, schauen wir mal, ob das denn kommt. Gucken wir auf was anderes, ob das kommt, Claudi.
Ach so, ja, gut, ich habe jetzt hier einfach mal noch mit reingenommen, dass letzte Woche die nationale Suizidpräventionsstrategie vorgelegt wurde. Die gibt es jetzt sozusagen erstmal als Strategiepapier. Auch da ist der Link in den Shownotes. Genau, da ist noch die Frage, ob sozusagen das dann auch in eine gesetzliche Änderung oder gesetzliche Regelungen sozusagen umgemünzt wird. Es ist ähnlich so ein bisschen wie bei dem Bericht der ReproduktionsmedizinerInnen. Also jetzt hat man so eine Strategie und die Frage ist, was fängt man jetzt damit an? Aber genau, zumindest ist die schon mal da. Pascal, du hast was zu einem, ach nee, das habe auch ich reingepostet, tatsächlich. Und zwar nochmal zwei Links. Es gibt ein Gutachten, was nochmal die Notaufnahmen mit in den Blick nimmt, also die Frage stellt, ja, wer landet denn dort in der Notaufnahme? Philipp hat es ja eingangs schon beschrieben, ne? Ja, manchmal ist das eben irgendwie dann doch der Ausweg, der einzig mögliche, aber oftmals hört man ja auch, dass da die Notaufnahmen total verstopft sind und überarbeitet sind und dass das eigentlich nicht so Sinn der Sache ist, immer in die Notaufnahme zu gehen. Und ja, es gab jetzt hier einfach ein Gutachten dazu, wo natürlich, also vor allem hochaltrige Patientinnen da landen, aber auch da wurden nochmal ja, Ideen formuliert, wie man sozusagen da diesen Flaschenhals etwas auflösen kann. So, und wir bleiben jetzt mal gedanklich auch im Krankenhaus. Pascal.
Ja, wobei ich habe ehrlich gesagt nicht reingelesen, aber ich habe eine kurze Frage dazu, jetzt gar nicht im Sinne, ob Philipps Mutter da reinpassen. Ich habe kurz mal, sondern im Sinne von, sind das denn sozusagen Personen, also jetzt, wenn man jetzt sagt, dass es primär Ältere sind, das wirkt ja auf den ersten Blick so ein bisschen kontraintuitiv. Sind das denn die, sag mal, die mit dem Rettungsdienst kommen oder so? Also, weil die werden ja, das haben wir ja hier auch schon mal diskutiert in anderen Interviews, manchmal auch einfach gebracht, damit der Rettungsdienst seine Fahrt abrechnen kann. Ja, was ja total absurd ist, ne? Weil er kein Geld dafür kriegt, wenn er erfolgreich jemanden ambulant belässt. Ne? Ja.
Genau, also das ist hier auch beantwortet. Also rund ein Drittel der untersuchten Fälle nutzten Rettungsmittel, also etwa einen Krankentransportwagen, Rettungswagen, um in die Notaufnahme zu kommen. Menschen, die mit einem Rettungsdienst in die Notaufnahme kamen, waren dabei im Durchschnitt älter als diejenigen, die zu Fuß kamen. Kann man sich ja eigentlich auch erklären, ne? Und mehr als 30% der Fälle, die per Rettungsdienst eingeliefert wurden, hatten nur einen Erkrankungsschweregrad von niedrig bis mittel. Also sozusagen, ne? Also kann man dann da sozusagen die Frage stellen, ob das so notwendig ist.
Ja.
Genau.
Ja.
Und vielleicht, das ist auch ganz spannend, für die Analyse wurden eben 2 Millionen Krankenhausfälle der Barmer aus dem Jahr 2022 angeschaut.
Ja, ich habe nur was, ein kleines Kuriosum. Ich habe nämlich auf die Vorbereitung der heutigen Folge kurz mal geschaut, ob ich denn schon was online findet zum Krankenhausatlas.
Mhm.
Ich dachte, sollte ja mal starten. Jetzt habe ich jetzt herausgefunden, der soll erst am 16.05. starten.
Genau, ja.
Und dann habe ich einfach mal Krankenhausatlas also gegoogelt. Und es gibt auch einen Krankenhausatlas, aber dann ganz woanders. Und das, wo wir das später finden werden, ist die Domain bundes-klinik-atlas.de. Also da fragt man sich ja schon, also in meiner Wahrnehmung war das jetzt eigentlich immer ganz oft als Krankenhausatlas betitelt. Das sollte man eigentlich vorher checken, so ein Passwort. Das muss irgendjemand, es muss ja gar nicht der Minister selbst sein, das darf ruhig der Praktikant sein, aber einmal gucken, ob dieses Wort schon belegt ist. Ja. Und wenn das durch irgendwas belegt ist, was man selbst beeinflussen kann, dann schaltet man das ab und macht da was Neues draus. Aber jetzt haben wir von dem Statistischen Bundesamt den Krankenhausatlas und dann demnächst eben halt
was anderes. Aus dem Jahr 2016, oder? Oder ist das
genau, ich meine, das ist richtig, genau. Da geht es halt um was völlig anderes, ne? Die haben da Erreichbarkeit etc. überprüft so. Und das ist ja auch völlig legitim, ja, und dass das Statistische Bundesamt das so gemacht hat und weiß ich nicht, aber dann muss man sich halt entweder einigen oder das Ganze halt vorher schon immer anders benennen, ne? Also, das hätte man vermeiden können, die Verwirrung. Weil wenn man jetzt demnächst Krankenhausatlas suchen wird, weil man sich das aus der Presse aufgeschnappt hat, dass man da auch jetzt Informationen findet und dann aber gar nichts findet und dann auf diesem Krankenhausatlas 2016 landet, wo man ja landet, wenn man das sucht. Naja, findet man auf jeden Fall nicht die Informationen, die man erwartet. Jetzt haben wir noch vorletzte Kurznews. Schauen
ja, genau. Ich würde gedanklich immer noch mal ein bisschen im Krankenhaus bleiben und zwar noch mal verweisen auf eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie. Die finde ich noch mal sehr spannend, ist die den Referentenentwurf des BMG eben zum KVVG noch mal in den Blick nimmt und da noch mal so, naja, ich sag mal, zentrale Fragestellungen stellt. Zum Beispiel, ist denn eine Vorhaltevergütung, wenn sie weiter fallzahlabhängig erfolgt, also einfach nochmal so ein paar grundlegende Kritiken aufwirft und ja, vielleicht nur ganz kurz zum Stand. Es gibt auch weiterhin massive Kritik der Länder, die haben in der GMK, in der GesundheitsministerInnenkonferenz auch nochmal gemeinschaftlich formuliert, was sich denn noch Veränderungswünsche vorstellen. Da auch nochmal ein Link in die Shownotes. Also ja, man ist da noch nicht über den Berg, also noch lange nicht.
Wir können nur kotzen, ey. Das wird auch nichts mehr, ne? Also alle wissen, es ist notwendig. Jetzt haben wir oben 2 Gutachten, die ihr zitiert habt. Alle sagen, es ist notwendig. Es gibt 1000 Konzepte. Sorry.
Ja, ja. Naja, und, ja, dann und ich kommt es ja Zeit auch nicht so richtig, ne? Ja, ja. Also. Weil es sollte ja im April drin sein im Kabinett, war es offensichtlich,
genau,
sollte schon länger im Kabinett sein. Jetzt, 8. Mai, ist es ja vielleicht auch nicht. Ne?
Nee, ich glaube, es ist nochmal eine Woche nach hinten geschoben.
Richtig, also.
Ja. Aber genau, also das ist, ja, ich sage dazu auch nichts mehr.
Ich will irgendwie was aber noch zu den Punk-Stories, bevor wir zum Interview gehen.
Ja, genau. Vielleicht nochmal ein bisschen sowas Positives. Und zwar hatte ich ja, glaube ich, vor einer Weile schon mal die Physio-Punk-Stories hier auch kurz darauf verwiesen. Jetzt gibt es auch die Occupational-Punk-Stories. Was ist das? Also da sind einfach Physios oder in dem Fall Ergos eingeladen, einfach mal so ein bisschen freizuschreiben, wie sie sich ihren Beruf vorstellen. Da gibt es immer verschiedene Foki sozusagen. Und diesmal ist eben die Ergotherapie im Fokus. Wer Lust hat, mal auf ein bisschen freigeistiges Lesen, kann einfach da reinklicken.
Dankeschön.
Das war's von mir.
Sehr gut, sehr gut.
Dann habt ihr ein fantastisches Interview geführt.
Ja.
Worum ging es, mit wem?
Wir haben gesprochen mit Professor Georg Schmidt, der ist Kardiologe am Klinikum rechts der ESA der Technischen Universität in München und forscht dort vor allem und zwar mit seiner Arbeitsgruppe zur Biosignalverarbeitung. Da geht es um Steuerung des Herz-Kreislauf-Systems durch das neue autonome Nervensystem etc. Das läuft auf jeden Fall offenbar recht erfolgreich, denn wie wir festgestellt haben bei der Vorrecherche, ist seine Publikationsliste ganz schön beeindruckend. Darüber haben wir aber nicht mit ihm gesprochen. Das wäre vielleicht auch interessant. Nein, wir haben gesprochen über eine andere Tätigkeit, die er dort hat, denn er ist auch Vorsitzender der lokalen Ethikkommission und auch Vorsitzender des Arbeitskreises Medizinische Ethikkommission e.V., des AKEK, das ist sozusagen eine neue Dachorganisation zumindest einiger Ethikkommissionen in Deutschland, hat deswegen einen guten Einblick, was bestimmte Änderungen im Medizinforschungsgesetz angeht.
Ja, ab zum Interview. Spannender Mann, spannendes Gespräch.
Hallo, Herr Professor Georg Schmidt. Schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse.
Auch von meiner Seite, ich bin heute mit dabei. Schön, dass das heute klappt. Wir sind ja heute zusammengekommen, um über das Medizinforschungsgesetz zu sprechen. Da gibt es ja einen Entwurf vom Bundesgesundheitsministerium. Und darin sind verschiedene Maßnahmen zur Stärkung der klinischen Forschung und auch der Pharmaindustrie in Deutschland und der EU vorgesehen. Und ja, zusammengefasst konzentriert sich der Entwurf auf drei Hauptbereiche, nämlich die Erleichterung klinischer Prüfungen, die Förderung der Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung und den Schutz geistigen Eigentums. Und wir fokussieren uns heute auf den ersten Punkt vorrangig, die klinischen Prüfungen, und wollen uns einmal anschauen, was da in Sachen Ethikkommissionen empfohlen worden ist. Aber beginnen wir einmal ganz von vorne. Was ist denn überhaupt eine Ethikkommission und wofür wird sie denn grundsätzlich gebraucht?
Also es lohnt sich in diesem Zusammenhang einen Blick in die Vergangenheit. Wie sind die Ethikkommissionen entstanden? Warum wurden sie gegründet? Mhm. Es startet eigentlich mit der Entwicklung der systematischen Wissenschaft in der Medizin im 19. Mhm. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts. Da wurde es möglich, systematische Untersuchungen, Experimente an Menschen durchzuführen, um beispielsweise die Effektivität von medikamentösen oder therapeutischen Maßnahmen zu überprüfen. Das hat dann ziemlich schnell dazu geführt, dass Experimente durchgeführt wurden, die ethisch sehr problematisch waren. Mhm. Beispielsweise um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert ist ein Fall sehr bekannt geworden, bei dem junge Frauen willentlich mit Syphiliserregern infiziert wurden, um die Wirksamkeit eines potenziellen Impfstoffes zu überprüfen. Das hat übrigens dazu geführt, dass in Preußen tatsächlich, das war der erste Staat auf weltweit, der eine Richtlinie herausgegeben hat, der aussagte, dass solche Versuche nicht gemacht werden dürfen ohne die informierte Einwilligung der Beteiligten. Mhm. Das war eben eine Richtlinie, die an die Klinikdirektoren gerichtet war, durch das preußische Kultusministerium. Die weitere Geschichte ist die unsägliche Geschichte im Dritten Reich, ist ja leider hinlänglich bekannt. Mhm. Die führte dazu, dass es den sogenannten Nürnberger Kodex formuliert wurde. Später die Deklaration von Helsinki, die viele dieser Gedanken aufnahm. Mhm. Aber interessanterweise in den Jahren darauf, also noch bis in die 70er Jahre hinein, wurde in vielen Ländern dieser Welt, inklusive den USA, noch sehr bedenkliche Menschenexperimente durchgeführt. Mhm. Wenn wir uns auf Deutschland konzentrieren, dann wurde 1961 erstmal das Arzneimittelgesetz formuliert. Allerdings ging es damals nur darum, dass die Arzneimittel registriert wurden. Es bestand keine Verpflichtung zur Prüfung von Wirksamkeit und Sicherheit.
Mhm. Auch verrückt, ne?
Und erst 15 Jahre später, das war 1976, wurde das Arzneimittelgesetz in Deutschland überarbeitet und das vorgeschriebene Zulassungsverfahren sah jetzt auch einen Nachweis von Qualität und Wirksamkeit und Unbedenklichkeit vor und dies sollte überprüft werden durch die Bundesoberbehörden BfArM und PEI, also Paul-Ehrlich-Institut. Mhm. Ethikkommissionen wurden zu dem Zeitpunkt noch nicht erwähnt. Mhm. 1985, also 9 Jahre später, wurde dann die Musterberufsordnung für Ärzte formuliert. Darin stand, dass jede Forschung am Menschen, also dass wenn Ärzte in Deutschland am Menschen forschen, das ist inzwischen auch erweitert auf mit menschlichen Daten oder mit menschlichen Materialien, dass solche Ärzte sich von der für sie zuständigen Ethikkommission beraten lassen müssen. Das war allerdings nicht im Zulassungsprozess verankert, sondern das ist eine Berufsordnung, also ein weiches Recht, wenn man so sagen will. Es wäre nur ein Verstoß gegen die Berufsordnung und es war nur eine Verpflichtung zur Beratung. Das heißt, es war nicht sehr verbindlich, was da dann entschieden worden ist. Gut, dann der entscheidende Punkt für die Ethikkommission war dann im Jahr 2001. Da wurde auf europäischer Ebene eine Direktive herausgegeben, nach der die Ethikkommissionen in das Zulassungsverfahren von Arzneimitteln einzubeziehen sind. Mhm. Und wie das so ist in Europa, das dauerte 3 Jahre, bis dann die entsprechende deutsche Gesetzgebung, also im Jahr 2004, formuliert wurde. Und da stand ganz klar drin, dass eine klinische Prüfung nur begonnen werden darf, wenn die zuständige Bundesoberbehörde diese genehmigt und die zuständige Ethikkommission diese zustimmend bewertet hat. Und es ist wirklich zu betonen, dass die Bundesoberbehörden und die Ethikkommission in ihrer Bewertung jeweils komplett eigenständig waren. Das war sozusagen der Bogen vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis zur Jahrtausendwende zum 21. Jahrhundert. Eine deutliche Stärkung der Prüfqualität, vor allen Dingen nicht nur durch die Einführung einer qualifizierten Bewertung durch die Bundesoberbehörden, sondern eben auch eine wirklich entsprechend qualifizierte Stellungnahme der Ethikkommissionen. 2014 kommt es dann zu einer Änderung dieser europäischen Regelung. Jetzt heißt das Ganze EU Regulation, also vorher hieß Direktive, jetzt Regulation. Und hier wird erstmals die Unabhängigkeit der Ethikkommissionen eingeschränkt. Und es ist jetzt der Bundesoberbehörde erstmals explizit erlaubt, eine negative Bewertung durch eine zuständige Ethikkommission nicht zu befolgen. Sie muss es dann schriftlich begründen und es ist in der Tat meines Wissens bisher noch nicht wirklich geschehen, aber der Weg ist geöffnet. Außerdem war in dem Gesetz zu entnehmen, dass eine Ermächtigung bezüglich einer Bundesethikkommission eröffnet wurde, allerdings explizit nur mit Zustimmung des Bundesrates. Diese Zustimmung wird jetzt im Entwurf des Medizinforschungsgesetzes umgangen. Und jetzt sind wir bei unserer neuen Gesetzgebung, also bei dem Entwurf dieses Medizinforschungsgesetzes. Und als erstes möchte ich gerne sagen, dass praktisch 90% aller Dinge, die dort drinstehen, von mir voll unterstützt werden. Da sind sehr viele gute Ideen drin. Aber die Idee der Bundesethikkommission, die jetzt ein anderes Mäntelchen von der Nomenklatur umgehängt bekommen hat, denn jetzt soll sie spezielle Ethikkommission heißen, die halten wir für extrem gefährlich für alle Beteiligten.
Ja. Lassen Sie uns vielleicht noch mal einen Punkt zur Erläuterung zurückgehen, bevor wir genau auf das Gesetz einsteigen. Ich habe jetzt in meiner kurzen Laufbahn schon ein paar wenige Ethikanträge mitgeschrieben oder selbst geschrieben und gestellt. Das waren aber immer einfache retrospektive oder auch prospektive Vorhaben im Sinne, das, was man so als sonstige Studien da bezeichnet. Wie unterscheiden sich denn komplexe Vorhaben, zum Beispiel die Anträge für die Testung neuer Arzneimittel nach dem Arzneimittelgesetz?
Ja, also um es vorneweg zu sagen, die ethische Prüfung ist ja eigentlich eine wissenschaftliche Prüfung, ergänzt durch Schutzmaßnahmen für die Probanden. Also die erste Frage ist ja immer, ist die Fragestellung sinnvoll? Wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Studie unethisch. Und wenn das gewählte wissenschaftliche Handwerkszeug auch ungeeignet ist, diese Frage zu beantworten, dann wäre die Studie unethisch. Das heißt, das steht ganz im Vordergrund. Dann kommt als nächstes der Schutz der Patienten, die faire Aufklärung und so weiter. Also dies gilt für alle Arten von Studien. Das, was Sie ansprechen, ist die Kompliziertheit und manchmal auch Komplexität von bestimmten Studienarten. Ich möchte zwei Beispiele rausgreifen, die sogenannten Plattform-Trials. Die beinhalten Studienverläufe in der Vorausschau einer Medikamentenentwicklung. Das heißt, sie sieht vor, dass das Studiendesign im weiteren Verlauf angepasst werden kann aufgrund von Zwischenauswertungen. Wenn Sie so wollen, kann man in einem Plattform-Trial, wenn man es mal etwas übertreibt, praktisch den gesamten Entwicklungsprozess eines neuen Arzneimittels von Phase 1 bis Phase 3 abbilden. Das macht das natürlich extrem unübersichtlich, macht es übrigens auch unsicherer, weil diese Entscheidungen zu Änderungen des Protokolls oder zur Anpassung des Protokolls, da können also neue Arme eingeschlossen werden oder auch Behandlungsarme geschlossen werden. Die Evidenzlage bei dieser Entscheidung ist natürlich nicht so gut wie in den traditionellen Studien. Das heißt, wir haben es hier auch mit der Gefahr von falsch positiven oder falsch negativen Ergebnissen zu tun. Das braucht eine spezifische Betreuung nicht nur durch die Bundesoberbehörde, sondern auch durch die Ethikkommission im Verlauf der Studie. Und das ist einfach eine Expertise, die entwickelt werden muss, die übrigens auf der ganzen Welt noch nicht wirklich vorhanden ist, sondern das ist ein Prozess, Statum nascendi, wenn Sie so wollen, und wir müssen da gemeinsam miteinander viel lernen. Das andere Beispiel wären die sogenannten ATMPs, die Advanced Therapies, das sind vor allen Dingen Zelltherapien, zum Beispiel Studien mit Eingriffen in das Genom bei seltenen genetischen Erkrankungen oder auch andere zelluläre Therapien, also diese in der Onkologie, zum Beispiel die CAR-T-Zellen, bei der eine Therapieform, bei der man gezielt bestimmte Krebszellen angreift. Hier ist Spezialwissen in der Tat erforderlich. Und diese Expertise gibt es in Deutschland natürlich. Die gibt es nämlich an den Universitäten, an denen diese Forschung bisher durchgeführt wurde. Und deswegen findet sich an den dort lokalisierten Ethikkommissionen eben auch speziell diese Expertise. Nun hat die CDR, also diese Regulation von 2014, die ich eben erwähnt habe, die hat genau diese Kopplung der Studienbewertung durch die Ethikkommission an die Lokalisation des Leiters der klinischen Prüfung aufgehoben. Man hat gute Gründe gehabt, indem man dort versucht hat, das zu entkoppeln, weil da könnten ja Interessenskonflikte vorliegen, irgendwelche Kungeleien entstehen. Einem, ne? Ja, genau. Und man hat das deswegen abgeschafft, hat aber überhaupt nicht realisiert, dass das bedeutet, dass man jetzt dieses Spezialwissen abkoppelt. Und da sind wir jetzt im Kern dieser Forderung nach der spezialisierten Ethikkommission. Der Gesetzesentwurf sieht vor, eine Ethikkommission beim BfArM zu gründen. Interessanterweise gehen die Kollegen aus, dass es sich um ungefähr 150 Studien pro Jahr handelt. Also jetzt nicht nur diese eine Form der CAR-Zellen oder der zellulären Therapie, sondern zusammengerechnet Plattform-Trials, ATMPs, besonders dringliche Studien oder First-in-Man-Studien. Das sind die vier Kategorien, die da zur Debatte stehen, die in der Tat ein Spezialwissen, eine spezielle Expertise benötigen. Also die gehen von 150 Studien pro Jahr aus und glauben, dass man das bewältigen könne mit 7 ehrenamtlich tätigen Mitgliedern und deren weiteren 7 Vertretern. Es ist völlig, ich hätte beinahe gesagt, hirnrissig, weil der Aufwand ist um ein Vielfaches größer. Nach meiner Schätzung bräuchte man 100 bis 150 Spezialisten, die diesen Aufwand wirklich ehrenamtlich betreiben.
Und ja, das ist ja schon ein deutlicher Unterschied.
Wo sollen die denn jetzt herkommen? Entweder werden die von den vorhandenen Ethikkommissionen abgeworben, das wäre schlecht. Oder es werden neue Leute eingestellt, das wäre genauso schlecht, denn die Expertise ist nicht beliebig vorhanden. Die ist eben genau in den entsprechenden Universitätsklinika, in den angekoppelten Ethikkommissionen vorhanden. Und deswegen ist unser Vorschlag, ja, die Spezialisierung unterstützen wir. Da gibt es Gründe dafür, das durchzuführen. Aber das würden wir gerne realisieren, indem wir diese zufällige Verteilung der Ethikkommission, die dies zu der Entkopplung von Expertise und Beratungsstelle geführt hat, das würden wir gerne an der Stelle rückgängig machen, aber in eigener Sache durch die Ethikkommission organisieren lassen. Dafür brauchen wir keine Bundesethikkommission oder spezialisierte Ethikkommission am BfArM, denn da wäre das ja dann auch entkoppelt. Also das Zufallsprinzip wäre ja aufgehoben. Also es gibt da überhaupt keinen Grund, an der Stelle das noch aufrechtzuerhalten. Der zweite große Nachteil wäre, es wird eine Parallelbürokratie aufgebaut, die extrem teuer sein wird, deren Etablierung wahrscheinlich Jahre bedarf. Und das kann nicht gut gehen. Also ich kenne keinen Fall, dass die Einführung einer zweiten bürokratischen Struktur Dinge
verbessert. Ja, das kann man sich vorstellen. Sie hatten vorhin im Vorgespräch auch noch gesagt, dass ein weiterer Kritikpunkt, der Sie sozusagen beschäftigt, die mögliche Unabhängigkeit ist, die Sie ja, wie Sie schon herausgestellt haben in der ersten Frage, ne? Also mit der Historie doch von entscheidender Bedeutung ist. Vielleicht können Sie da noch mal kurz drauf eingehen.
Ja, ich denke, dass, also wenn erstens die Ethikkommission an der zulassenden Stelle angekoppelt ist, ihre Mitglieder vom Bundesministerium ernannt werden, was ja umgekehrt auch heißt, auch entlassen werden können. Unliebige Stimmen können ja auch wieder stumm gemacht werden. Und wenn die entsprechende Satzung vom Ministerium genehmigt werden muss, dann ist es einfach ein Verstoß gegen die Deklaration von Helsinki. Das kann nicht das Vertrauen der Bevölkerung in die Unabhängigkeit der Bewertung durch die Ethikkommission erhöhen. Ich glaube, Es wird eher im Gegenteil dazu führen, dass die Bereitschaft an wissenschaftlichen Prüfungen, also an klinischen Prüfungen, teilzunehmen in der Bevölkerung abnehmen lässt. Hm. Also ich halte das für ausgesprochen ungeschickt, in dieser Form zu organisieren. Deswegen unser Vorschlag, wir kommen der spezialisierten Ethikkommission nahe, indem wir das explizit vorhandene Spezialwissen in den lokalen Ethikkommissionen heben und nutzen und dass wir den Prozess, wie diese Ethikkommission jeweils ausgesucht wird, den Ethikkommissionen selbst, also dem Arbeitskreis beispielsweise der medizinischen Ethikkommission, überlassen.
Mhm. Ja, da vielleicht nochmal eine Nachfrage. Wenn ich jetzt, ich erinnere mich jetzt so an meine Anfänge, da sucht man dann schon so ein bisschen nach, welche Kommission ist denn jetzt für mich zuständig? Jetzt ist man sicherlich, wenn man so einen spezialisierten Antrag stellen möchte, sicherlich schon ein bisschen fortgeschrittener und hat vielleicht auch schon Erfahrung. Das ist nicht der erste Ethikantrag, den man schreibt und stellt. Aber wie würde das dann ganz praktisch laufen? Würde man das irgendwo bei der AKEK sozusagen finden, wo man sich dann da am besten hinwenden kann? Oder würde man den Ethikantrag erstmal stellen und dann würde gesagt, das ist total schön, dass ihr den hier eingereicht habt, aber der würde sozusagen von der Fachexpertise besser an diese Ethikkommission passen und weil sozusagen die Bindung aufgehoben ist, könnt ihr den auch dort stellen und dort begutachten lassen. Wie haben Sie sich das vorgestellt, dass das dann auch für die Forscherinnen und Forscher sinnvoll und geradlinig funktionieren kann, ohne dass man 2-3 Monate auf eine Rückmeldung warten muss irgendwo?
Nein, das muss natürlich automatisiert gehen und ohne unnötige Einflussnahme von außen. Also bisher ist es ja so, wenn ein Antrag kommt, also ich rede jetzt vom alten System ohne die Spezialisierung, der wird ja über ein IT-Portal, das sogenannte CTIS-Portal, müssen wir vielleicht gleich noch drüber reden, weil das ein ziemlicher Skandal ist für Europa. Also der Antrag kommt rein, wenn der in Deutschland auch die Prüfung durchgeführt wird, wird das BfArM informiert darüber, über CTIS, und das BfArM startet einen Zufallsgenerator, der übrigens von den Ethikkommissionen programmiert wurde. Also beim BfArM ist nur das Knöpfchen, auf das gedrückt wird. Mhm. Und eine Ethikkommission wird dann ausgewählt. Das nennt sich Geschäftsverteilungsplan, der gesetzlich verankert ist. Das wäre jetzt sozusagen das nicht spezialisierte System. Jetzt würden wir ja haben 5 Arten von Studien, die üblichen, die ATMP-Studien, die Plattform-Trials, die First-in-Man-Studien und die nach EMA besonders dringlichen Studien, zum Beispiel im Rahmen einer Pandemie. Also wir haben praktisch 5 Arten und wir würden jetzt 5 Geschäftsverteilungspläne sozusagen vorbereiten. Also einen für ATMP, einen für Plattform-Trials und so weiter. Das Ganze muss natürlich weiterhin zufällig sein, nur der Zufall wird ein bisschen eingeengt, weil ich habe eben gesagt, die Expertise existiert. Genau, die Expertise existiert ja in Deutschland. Also ich gehe mal davon aus, dass es sicherlich 3 oder 5 Ethikkommissionen für jede dieser Studienarten in Deutschland existieren. Und dann wird es dort zufällig ausgewählt. Also das wäre auch übrigens ein großer Vorteil unseres Vorschlags, weil da ja eine gewisse Zufälligkeit durchaus noch drin ist. Während bei der Bundesethikkommission ist diese Zufälligkeit ja ausgeschlossen. Da ich weiß ja als Sponsor oder als Firma, wo es hingeht.
Ja. Ja, jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, eigentlich ganz gut, das hatten wir uns auch gemerkt oder schon darüber gesprochen, das CTIS natürlich noch was ist. Das hatten wir, glaube ich, auch mal hier im Podcast erwähnt, damals als die Einführung begonnen wurde, dass das, ich sag mal, gelinde gesagt, nicht gut geklappt hat und dass davor sehr gewarnt wurde, das so aufs Gleis zu setzen. Und das ist da große Befürchtung bezüglich Verzögerungen für Anträge gibt. Vielleicht können Sie da aus der Perspektive der Ethikkommission auch vielleicht aus Ihrer eigenen Erfahrung mal berichten, wie das denn gelaufen ist, wie schlecht es gelaufen ist sozusagen.
Ja, zur Verzögerung, die hat es nicht gegeben. Deswegen, weil die Bundesoberbehörden personell aufgestockt haben. In der Industrie wurden ganze Abteilungen gegründet, um mit diesem Monster irgendwie umgehen zu können. Und die Ethikkommissionen haben alles Mögliche getan, um mit diesen Prozessen auszukommen. Übrigens auf operativer Ebene hat bisher die Zusammenarbeit zwischen den Bundesoberbehörden und den Ethikkommissionen wirklich erstklassig funktioniert. Wir haben wöchentliche Videokonferenzen, um mit diesen Prozessen umzugehen. Aber lassen Sie mich zurückkommen zu dem eigentlichen Problem. Das eigentliche Problem von CTIS ist die dahinter steckende gesetzliche Regelung, die Clinical Trial Regulation, die CTR. Die ist sehr komplex. Die ist geschrieben worden von Leuten, die nicht sehr vertraut waren mit den Prozessen. Mhm, es ist ausgesprochen komplex, vor allen Dingen dann, wenn Sie sich vorstellen, dass das ja so eine eierlegende Wollmilchsau sein soll, die ganz Europa bedient und alle Eventualitäten abbilden soll. CETES ist wahnsinnig kompliziert. Ich schildere jetzt mal den Vorgang aus der Sicht der Ethikkommission. Eine Studie, eine klinische Prüfung, wenn sie multizentrisch ist und mit europäischer Beteiligung, dann hat die unproblematisch mal 800, 900 verschiedene Dokumente, die ihnen erstmal zugeschickt wird. Und die kommen in zwei Teilen. Part 1, also europäischer Sprech, Part 1, Part 2. Im Part 1 sind alle jene Dokumente, die die Bundesoberbehörden angehen und die Ethikkommission, also diese ganzen wissenschaftlichen Dinge. Und in Part 2 sind alles die Dinge, die lokal vor Ort wichtig werden. Also Patienteninformationen, Einwilligungserklärung, Beschreibung der Qualität der Prüfstellen und der Prüfer, Versicherungsgeschichten und so weiter. In diesem Part 2, also wenn es insgesamt einem jetzt nicht Normalfall, aber auch nicht so ungewöhnlichen Fall, wenn es mal 900 Files insgesamt sind, sind 700 in Part 2 und 200 in Part 1. Jetzt kriegen Sie die, die können Sie auf einen Schlag runterladen und jetzt sind die aber nicht richtig benamst. Also da ist überhaupt keine Struktur dahinter.
Okay.
Da sind irgendwelche Namen und das ist so, wie wenn Sie bei Ihnen im Hinterhof die Müllabfuhr kommt und kippt Ihnen da den Wagen hin und sagt, jetzt machst du mal bitte Mülltrennung. Unsere Mitarbeiterinnen müssen tatsächlich jedes einzelne File anklicken, nachschauen, was da drin steckt und das händisch dann zuzuordnen und in unsere eigenen IT-Formate und Plattformformate zu übersetzen. Das hat sich nicht wesentlich, eigentlich gar nicht geändert. Was sich verbessert hat, das waren diese völlig unsäglichen Systemabstürze, die am Anfang die Regel waren. Die gibt es jetzt nicht mehr. Aber das System ist weiterhin unbrauchbar. Und es hieß zwischendurch, dieser Status wird jetzt nicht weiter verbessert, sondern der wird nur noch erhalten. Zum Glück steht im Medizinforschungsgesetz, da hat man diesen Mangel erkannt. Und da steht jetzt, dass man tatsächlich wieder mit Einsatz dieses System verbessern möchte. Sie müssen sich vorstellen, die Programmierung dieses Systems hat 8 Jahre gedauert.
Wow.
3-mal wurde der IT-Provider gewechselt. Eben das ist, das meinte ich eben mit Monster. Das ist, keiner traut sich so richtig dran, das nochmal anzugehen. Vor allen Dingen, wie ich Ihnen gesagt hatte, die CDR, die dahinter steht, also die Komplexität der Gesetzesgebung, die ist eigentlich mit der wesentlichste Auslöser. Deswegen, ich bin gespannt. Ich sehe das sehr positiv, dass das im Medizinforschungsgesetz jetzt in einem eigenen Abschnitt nochmal angesprochen worden ist. Wir werden beobachten, ob es da wirklich spürbare Verbesserungen geben wird.
Ja, das klingt wirklich nach einer grauenhaften IT-Plattform. Also ich habe ja schon auch mit anderen grauenhaften IT-Plattformen gearbeitet, aber dass das dann quasi alles händisch umbenannt werden muss, das habe ich auch noch nicht gesehen, vor allem nicht in so einer Masse an Dokumenten. Jetzt gibt es ja trotzdem irgendeinen Grund, wird sich der Gesetzgeber ja ausgedacht haben. Und das BMG hat ja mit diesem Vorhaben etwas aufgegriffen, und zwar Probleme, die sie wahrgenommen haben bei der Prüfung und der Zulassung neuer Arzneimittel. Ich habe mal in das Gutachten von Verband Forschender Arzneimittelhersteller und Kearney reingeschaut und die fordern ja letztlich auch keine Bundesethikkommission, sondern so eine Vereinheitlichung der Anforderungen der Ethikkommission, das, was Sie ja auch so ein bisschen jetzt schon beschrieben haben. Was kann man denn jetzt abgesehen von CETES, haben Sie schon gesagt, da traut sich kaum jemand dran, was ließe sich denn sonst verbessern? Wo liegt da aus Ihrer Sicht das Problem in der aktuellen Dauer? Also wie kann man das anders lösen?
Ich würde gerne eine kurze Bemerkung nach vorne wegschicken.
Klar.
Das Ganze ist entstanden als Aktivität der Pharmaindustrie, des VfA und auch anderer Pharmaverbände, die natürlich realistischerweise bemerkt haben, dass die Zahl der klinischen Prüfungen in den letzten 10 Jahren stetig zurückgegangen ist und dass dieser Rückgang in Deutschland besonders stark war. Das ist objektiv messbar und das ist kein Zweifel.
Also das, worauf reagiert werden soll.
Das, worauf reagiert werden soll. Und die Frage ist jetzt, woran liegt das? Also es gibt übrigens in der Europäischen Union noch Ausnahmen. Zum Beispiel Spanien wird da eben immer hervorgehoben. Die haben also ihren Anteil an klinischen Prüfungen vermehrfacht, während bei uns das nur ganz unwesentlich sich geändert hat.
Haben Sie da eine Erklärung für? Also gibt es da einen Grund, der diskutiert
wird? Ja, die Spanier haben übrigens 64 Ethikkommissionen. Daran kann es nicht liegen. Aber was die Spanier geschafft haben, und da sind wir gleich beim ersten wesentlichen Punkt, Die Spanier haben es geschafft, die Verträge zwischen den Pharmafirmen und den Universitätsklinika oder den Kliniken, in denen diese Studien durchgeführt werden. Es müssen ja nicht notwendigerweise Universitätsklinika sein, dass diese Verträge vereinfacht wurden. Also da gab es generische Muster. Mhm. Und wenn in Spanien der Vertragsabschluss, ich sage das jetzt aus dem Kopf, bitte nageln Sie mich nicht auf den Tag oder auf die Woche fest, wenn das 3 Monate dauert, dann dauert das in Deutschland bis zu dem Vierfachen. Mhm. Also ich habe Zahlen gesehen, bis zu über 2 Jahren. Das heißt, hier haben wir es mit einem wirklichen Problem zu tun. Wir haben in den verschiedenen Universitätsklinika Rechtsabteilungen, wir haben in den Firmen Rechtsabteilungen. Die sind übrigens auch nicht unabhängig in den Firmen, sondern die sind ja sehr häufig, stehen die ja unter der Anweisung ihrer amerikanischen Mutter. Das ist ja fast die Regel oder das ist sehr häufig der Fall. Und dann werden amerikanische Rechtsvorschriften, wird versucht, diese Rechtsvorschriften auch in Europa irgendwie durchzusetzen. Und dann gibt es natürlich ununterbrochen Reibereien und das dauert dann so lang. Also hier wären generische Verträge extrem wichtig. Ich weiß, dass die auf verschiedensten Ebenen genau daran gearbeitet wird. Da verspreche ich mir einen großen Sprung nach vorne. Ein weiterer Punkt ist, der völlig übersehen wird, dass es Staaten gibt auf dieser Welt, die diese klinische Forschung zum Regierungsauftrag gemacht haben. Und zwar nicht so jetzt wie bei uns durch die aktuelle Gesetzgebung, sondern richtig als Regierungsprogramm. Wenn Sie nach China schauen, dann gibt es dort ein, ich glaube, 24-Jahres-Programm, das geht bis 2048, das das Ziel hat, China in allen Bereichen auf die Number One in den einzelnen Forschungsbereichen voranzubringen. Und da passiert es zum Beispiel, dass sie in China keine Zulassung bekommen eines Mittels, wenn sie nicht Studien, die entsprechenden Studien in China auch durchgeführt haben. Verstehen Sie, das ist ein wahnsinniges politisches Druckmittel, es ist nicht nur China, es gibt auch andere Länder, bei denen da dieser politische Druck spürbar ist. Ein weiterer Punkt ist, das sind die genannten komplexen Studien. Wenn Sie so ein Plattform-Trial haben, dann wird in ein Plattform-Trial wird ein Entwicklungsplan reingepresst, der früher in 3 oder 4 Studien abgearbeitet wurde. Ne? Das heißt, allein dadurch nimmt dann auch die Zahl der, je komplexer die Studien werden, desto geringer wird dann die Zahl der notwendigen Einzeleinreichungen. Also es gibt eine ganze Menge von Argumenten. Jedenfalls die Ethikkommission als ja die Bremser oder die Induzierer von Zeitverlust, muss man ganz klar sagen, das ist nicht der Fall. Es wurde in diesem ganzen Prozess wurden keine Fristen gerissen. Wie gesagt, durch die wirklich gute operative Zusammenarbeit der Bundesoberbehörden und den Ethikkommissionen wurde das immer in der gegebenen gesetzlich vorgeschriebenen Zeit, und diese Fristen sind sehr kurz, abgearbeitet. Also jetzt, das ist gut, dass wir da nochmal zu sprechen drauf kommen, eine Verkürzung der Prozesse durch die Einführung der Bundesethikkommission ist überhaupt nicht zu erwarten. Ja, okay. Der einzige Unterschied, den das macht, ist dieser Gedanke der Spezialisierung. Und da bin ich fast dankbar dafür, dass dieser Gedanke uns auch nochmal vor Augen geführt wurde, jetzt durch den Entwurf, weil es ist in der Tat sinnvoll, dass diese komplexen Studien tatsächlich von Ethikkommissionen beraten werden, die dann auch die entsprechende Expertise haben und sich nicht erst erarbeiten müssen. Die würden die auch natürlich haben. Eine Universitätsklinik ist zum Teil dann auch mit externer Expertise das natürlich zu machen, aber es ist holpriger und es führt möglicherweise zu mehr Rückfragen, was den Sponsoren dann vielleicht auch Kopfzerbrechen bereitet, denn die haben auch, die stehen unter diesen gesetzlich geregelten kurzen Fristen. Also ich glaube, die Idee der Spezialisierung müssen wir aufnehmen, aber im vorhandenen Strukturen, der Vorteil ist auf der Hand, Vermeidung einer Doppelbürokratie und Benutzung vorhandener Strukturen und damit natürlich deutlich günstigeren Kosten und die Bewahrung der Unabhängigkeit. Also es gibt in meinen Augen keinen Grund, es wäre ein grober Fehler, andersrum gesagt, wenn man die Bundesethikkommission einführen würde. Und das sage ich nicht als Ethikfunktionär, sondern das sage ich als Forscher, der selbst aktiv eine Arbeitsgruppe führt, der sich Sorgen um die Forschung in Deutschland macht, um den Forschungsstandort Deutschland.
Okay, ich würde sagen, das kann man als Schlusswort nutzen und stehen lassen. Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit, Herr Professor Schmidt, dass Sie Zeit für uns hatten, uns das einmal auch ausführlich mit der Historie und den Implikationen zu erläutern, wie da Ihre Sichtweise auf dieses Gesetzesvorhaben ist, und sind gemeinsam gespannt, wohin dann die Reise des Gesetzes geht.
Ich habe es noch nicht aufgegeben, ich muss es Ihnen sagen.
Sehr gut. Sehr gut. Vielen Dank.
Okay, ich danke Ihnen für das Interesse. Ne? Danke.
So, das war das Interview. Mir ist noch eine Sache im Nachgang eingefallen, die ich erwähnen wollte, weil wir die gar nicht so intensiv im Interview erwähnt hatten, aber schon mal in einem Vorgespräch andiskutiert hatten, dass es jetzt nicht nur so ist, dass die medizinischen Ethikkommissionen sagen, oh, hier werden irgendwie unsere Rechte und Aufgaben sozusagen beschnitten dadurch, und gleichzeitig gibt es aber ganz viele andere, diese Bundesethikkommission wollen würden, sondern es ist tatsächlich auch so, dass die Pharmafirmen eigentlich da auch nicht dafür sind, sondern sich auch alle dagegen aussprechen, oder zumindest das, was ich dazu gelesen habe, vielleicht gibt es ja auch noch andere Statements, aber alles, was ich gelesen habe, war eigentlich eher so, lass das mal so lassen, wie es jetzt ist, weil das läuft eigentlich, wir haben uns darauf gut eingestellt, das läuft jetzt ganz gut, und da gibt es eher andere Probleme, die auch im Interview zur Sprache kommen, die man sicherlich gewinnbringend anders lösen kann. Also das war mir noch wichtig, dass das keine monolithische Position ist.
Du kannst gleich weiterreden, Pascal, wenn ich das so richtig in meinem Pad hier sehe. Du hast einen Medizinmurks mitgebracht.
Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill.
Was hast du denn uns mitgebracht?
Heute geht es um eine brandaktuelle Studie, veröffentlicht erst tatsächlich vor 3 Tagen, also am 2.5.24. Die habe ich gesehen, gedacht, ach komm, das passt doch sehr, sehr gut zur anstehenden Aufnahme. Und da hat das internationale Studienteam, darunter Personen auch vom Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, oder naja, eigentlich kann man das, muss man sagen, primär von Personen, die auch im Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg arbeiten, sind der Frage nachgegangen, wann sollte eine zweite Koloskopie erfolgen, je nachdem welches Ergebnis die erste erbracht hat. Die Arbeit mit dem Titel Longer Interval Between First Colonoscopy with Negative Findings for Colorectal Cancer and Repeat Colonoscopy, veröffentlicht in JAMA Oncology, legt die Antwort ja schon nahe, aber jetzt einmal nochmal kurz zurück zur Ausgangslage. Was ist da überhaupt mit erster und zweiter Koloskopie gemeint? Auch in Deutschland wird eine Darmkrebsfrüherkennung angeboten. Wir haben dazu auch schon mal in einem anderen MOOCs ganz grundsätzlich diskutiert, was davon wie Sinn macht. Und jetzt gibt es zur Darmkrebsfrüherkennung in Deutschland 2 Methoden. Und zwar einmal den Stuhlprobentest auf nicht sichtbares Blut im Stuhlgang, den IFOBT, und die klassische Darmspiegelung bzw. Koloskopie. Beide sind ungefähr gleich effektiv in der Erkennungsrate, wenn man sie korrekt durchführt. Das ist eigentlich mittlerweile ganz schön, dass man tatsächlich eine Alternative hat, jetzt für Leute, die wirklich Angst davor haben oder sich das gar nicht vorstellen können mit der Koloskopie, dass es da auch eine gute Alternative gibt. Letztere, also die Koloskopie, wird für Männer ab 50 Jahren, für Frauen ab 55 Jahren angeboten. Und eine zweite Koloskopie wird im Abstand von 10 Jahren empfohlen. Das ist ausnahmsweise sogar mal kein zufällig random gewählter Wert, sondern der entstammt der damals, als das festgelegt wurde, der Vermutung, dass das ungefähr die Zeitspanne ist, in der sich aus einem Darmpolypen, also einer Art Vorwölbung, dann auch ein Karzinom entwickeln kann. Also das war jetzt nicht irgendwie 10 Jahre klingt gut und das nehmen wir mal, sondern da gab es schon eine Basis für. Jetzt die Forscher für die Arbeit haben sich jetzt schwedische Registerdaten angeschaut und sich dabei auf jene fokussiert, die ihre erste Koloskopie irgendwann zwischen 45 und 69, habe ich das richtig abgeschrieben? Ich hoffe, oder 59 hatten, ja wahrscheinlich 69. Und in dieser Koloskopie keine Befunde für ein kolorektales Karzinom, Polypen, Adenome oder Karzinom in situ, das ist eine quasi Krebsvorstufe, aufwiesen. Das heißt sozusagen bei denen, dass die Koloskopie ein unauffälliges Ergebnis gebracht hat. Und das waren tatsächlich immerhin gut 110.000 Individuen, die sich angeschaut haben. Und die wurden dann jeweils gematcht mit zum einen Personen, die gar keine Koloskopie hatten im Verlauf, weil die sich vielleicht dagegen entschieden haben, oder diejenigen, die eine Koloskopie hatten, aber mit einem auffälligen Ergebnis. Und was findet sich denn jetzt am Ende, also wenn man diesen Vergleich anstellt? Grundsätzlich gilt, weswegen das Ganze ja auch grundsätzlich gut zu betrachten ist, kolorektale Karzinome sind selten. Ja. In bis zu 29 Follow-up-Jahren, je nachdem, wann die sozusagen durchgeführt wurden, die Koloskopie, traten bei dieser 110.000 Personen starken Kohorte insgesamt 484 Karzinome auf, ja, und 112 krebsbezogene Todesfälle. Das ist super wenig, ne, wenn man das jetzt auf diese Personenzahl hochrechnet, oder zum Glück ja auch so wenig. Wenn die erste Koloskopie unauffällig war, dann war das Risiko bei diesen Personen für das Auftreten eines kolorektalen Karzinoms und auch kolorektale karzinombezogene Sterbefälle für die 15 Jahre signifikant geringer als das der Kontrolle. Mhm. Das heißt, die haben sich da angeguckt, wann werden da andere Diagnosen verschlüsselt, insbesondere zum kolorektalen Karzinom, und wann werden Todesfälle dementsprechend verschlüsselt. Ne? Und jetzt plädieren sie also dafür oder sagen, dass das durchaus eine Option wäre, das Screening-Intervall also von 10 auf 15 Jahre zu erweitern. Weil wenn man das machen würde, nimmt man dafür rein statistisch gesehen möglicherweise 2 übersehene Karzinomfälle und 1 Todesfall je 1.000 Fälle in Kauf, vermeidet aber eben potenziell eben 1.000 Koloskopien, die ja auch keine komplett harmlose Untersuchung sind, bei der eben auch immer wieder Komplikationen auftreten können. Ne? Mhm. Und natürlich potenziell auch Geldkosten aufwendig sind. Ne? Gibt sicherlich auch gesamtgesellschaftliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Genau, also das fand ich ganz spannend. Ist auch durchaus sinnvoll, so etablierte Konzepte durchaus nochmal zu hinterfragen, zu schauen, macht das noch Sinn? Hätte ja auch rauskommen können, dass 10 Jahre tipptopp sind. Dann hätte man ja auch gewusst, gut, hat sich das bestätigt, was wir wissen. Ist jetzt ja auch gar nicht so weit davon entfernt. Ne? Kann man sagen, kann man ein bisschen entspannter sein. 15 Jahre Abstand ist auch okay. Und ist auf jeden Fall ganz spannend, weil wir natürlich auch einige, also anekdotisch kennen, ich habe das hier bisher noch nicht so stark erlebt, aber anekdotisch gibt es natürlich auch Leute, die, ich sag mal, denen eine regelmäßige Kontrolle nahegelegt wird, ohne dass das irgendwie gut begründbar ist. Ne? Also geht es jetzt nicht um, weiß ich nicht, genetische Veranlagung zu bestimmten Darmkrebsvarianten oder familiär sehr stark gehäuftes Auftreten oder so, wo man aus guten Gründen vielleicht engmaschiger schaut, ne? Sondern eben um diese Standard-Screening, das eben unauffällig ist. Genau.
Cool, cool,
war eigentlich auch ganz schön, weil ich jetzt gerade diese Woche doch dazu beraten habe in der Praxis beim bei der Gesundheitsuntersuchung, weiß ich nicht, 51, 52, 51-jähriger Mann oder so. Genau, haben wir auch darüber diskutiert und dann auch besprochen, was es da denn für Optionen gibt, ne, was man so macht. Genau.
Danke nice, dir.
Gut, gut.
Jetzt müssen wir irgendwie einen schönen Übergang zur Kontaktanzeige finden.
Ja, und ich hänge hier schon auf der verlinkten Wikipedia-Seite. Wikipedia?
So, okay.
Oh Gott.
Kommen wir jetzt zur Kontaktanzeige. Ich lese nicht alles vor, das wird ein bisschen zu lang, aber relevant ist auch primär die erste Zeile. Ich zitiere: Verwitwete Frau, 59 Jahre, 1,70 Meter, gesund, schwanger, 2 Ausrufezeichen, suchte einen Lebensgefährten, nicht unter 1,85 Meter, im Alter von 63 bis 65 Jahren, von Vorteil wäre Herzverstand und Stil sowie Diskussionsfreudigkeit, mit Interesse am politischen Geschehen und so weiter, mit konservativer Einstellung und so weiter.
Konservative Einstellung finde ich auch noch spannend.
Und so fort. Genau. Ja, also das liest man ja und stotzt so ein bisschen bei diesem, schwanger war die nicht 59? Das ist biologisch ja schon eine eher sehr selten anzutreffende Sache, weil natürlich, das ist ja glaube ich allen bewusst, ne, dann irgendwann eben keine Eizellen mehr da sind, die Schwangerschaft sozusagen begründen können. Ne? Das läuft ja zwangsläufig aus. Ich glaube, im Schnitt so mit oder im Mittel mit 51, 52 Jahren. Ja, das heißt, dass sozusagen jemand tatsächlich mit 59 Jahren schwanger wird, das hört man zum einen ja quasi auch nicht. Ne? Und dass das dann irgendwie noch klappt, das ist irgendwie wirklich super selten. Und ich habe dann tatsächlich mal geguckt, also ich habe jetzt nicht gedacht, dass das hier irgendwie in das Buch der Rekorde landet oder so. Ich habe gedacht, das ist schon super selten. Ich will mal wissen, also tritt das überhaupt auf? Weil das ist jetzt nichts, womit man positiv in der Kontaktanzeige hervorsticht und das irgendwie als ich sag mal, Lüge da reinschreibt oder so. Ja,
also der Ausrufezeichen.
Genau. Und dann, es gibt tatsächlich natürlich einen Wikipedia-Artikel dazu. Ja, Cases of Pregnancy over Age of 50. Und das scheinen noch so wenige zu sein, dass man das aufführen kann. Es werden bestimmt ein paar mehr sein, aber es ist insgesamt schon super selten. Und es gibt tatsächlich auch darunter ein paar wenige Fälle von Personen, die mit 59 Jahren dann eben Mutter geworden sind. Ja, das sind fast, oder in dem Fall alle, die 59 sind fast nicht mehr natürlich sozusagen entstanden, sondern fast immer durch In-vitro-Fertilisationsbehandlung. Ja, ganz wenige schon. Also es sind schon ein paar Fälle noch. Es gibt auch ein paar über 60, aber das sind wirklich dann absolute Raritäten weltweit. Ja, das gibt es ja eben natürlicherweise eben nicht. Genau, ja, was mich natürlich auch so ein bisschen, also man wird sich jetzt ja auch nicht darüber lustig machen, ne, aber diese Spezifität von 63 bis 65 Jahren ist natürlich schon irgendwie sehr knapp gewählt.
Sehr klare Vorstellung, ja.
Genau, also das ist ja eine sehr enge Spanne, auch mit irgendwie nicht unter 1,85 Meter, ne? Das engt auf jeden Fall die Auswahl stark ein, würde ich sagen. So ein bisschen traurig stimmt einen ja dann irgendwie noch weiter unten, dass das unbedingte Treue in einer möglichen Zukunftspartnerschaft als Selbstverständlichkeit vorausgesetzt wird. Das klingt so ein bisschen, als wäre irgendwie dieser möglicherweise ungewollten Schwangerschaft.
Ja, okay.
Da ja vielleicht irgendwie doch was sehr Unschönes
gefolgt. Okay, so habe ich das nicht gelesen. Gut, dann werde ich das meine Kommentare auch lassen. Da hast du völlig recht.
Ja.
Ich fand mit diesem letzten Teil feinsinnigen Humor, auf den sie sich freuen würde, finde ich sozusagen im Kontext dieser ganzen Story, die sie da erzählt, finde ich, glaube ich, notwendig. Ja, also,
ja, ich glaube auch.
Aber konservativ sollen sie sein. Ich finde, das passt alles irgendwie, alles nicht so richtig zusammen. Ne?
Ja, ja, ich finde es auch schwierig. Aber ja, was man so findet,
Erfolg,
wenn man
es genau.
Ja.
Gut, dann sind wir durch. Freuen uns natürlich auf Kommentare, wo auch immer ihr uns hört oder abonniert und seht auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen, auf denen ich mich gar nicht rumtreibe. Insofern hoffe ich, einer meiner Kolleginnen wird hier das dann auch aufnehmen, wenn ihr das kommentiert. Genau, ansonsten freuen wir uns natürlich, dass ihr uns treu bleibt. Wenn ihr Kommentare habt, schreibt uns gerne an. Sind wir durch?
Ja,
sind wir durch? Bleibt gesund, macht gesund. Nobody knew that healthcare could be so complicated.